So, Gottes Segen euch. Ich habe in der Gemeinde Erlangen mittwochs immer Seminar, also nicht jeden Mittwoch, aber immer zweiter und vierter Mittwoch im Monat. Und da haben wir zuletzt das Thema Gesetz gehabt, weil die haben gefragt, wie ist es mit dem Gesetz? Und dann haben wir darüber gesprochen, wie es mit dem Gesetz ist. Und die Predigt heute, das ist eine Art Zusammenfassung. Also es ist sehr viel Text, schreibt es euch auf, dass ihr es nachlesen könnt, weil ich werde nicht alles durchgehen, aber viele Texte erwähnen und ich hoffe, ihr könnt sie alle nachlesen. Es gibt in unserer Kultur so eine ziemlich isolierte Vorstellung von was Gesetz bedeutet. Vor allem was die Bibel betrifft, wird Gesetz sehr oft falsch verstanden. Die Funktion des Gesetzes wird falsch verstanden. Und ich möchte, dass wir zuerst versuchen, aus dem biblischen Text erstmal herauszufinden, was ist denn eigentlich die Art und Weise, wie Gottes Gesetz funktioniert hat. Also wir werden uns auch ein paar Sachen anschauen, wie die Bibel das Gesetz angewendet hat, damit wir verstehen können, wie das funktioniert. Geht mit mir in 2. Mose ins Gesetz. 2. Mose Kapitel 12, das ist das Kapitel mit dem Passa. Und dort Vers 49. Einerlei Gesetz soll dem Einheimischen und dem Fremden gelten, der unter euch wohnt. Gesetz gilt für alle gleich. Nicht? Im nächsten Kapitel, im Vers 9, also 13 Vers 9, und es soll dir zum Zeichen sein an deiner Hand und zum Denkmal vor deinen Augen, dass du das Herrn Gesetz in deinem Mund sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hat. Frage: Welches Gesetz? Was meint ihr, was heißt Gesetz hier? Was heißt es? Sind es die 10 Gebote? Ist es irgendwas anderes? Was ist es denn?
Ist das die Mitzwa?
Mitzvot. Da kommen wir noch drauf, was Mitzvot sind und die Chukot und diese ganzen Sachen. Ja, werden wir gleich alles ansprechen. Aber ich möchte, dass wir zuerst denken, was könnte das sein? Was spricht ihr hier an? Was meint ihr? Die Gesetze des Herrn.
Passaverordnung.
Was?
Die Passaverordnung.
Die Passaverordnung. Also das Gesetz. Gehen wir nochmal hin. Vers 9. Lest jetzt bitte mit mir den Vers 8 mit. Du sollst deinem Sohne an jenem Tage erklären und sagen, es ist um deswillen, dass der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es soll dir zum Zeichen sein an deiner Hand und zum Denkmal vor deinen Augen. Was? Nix Beschneidung. Da ist nichts von Beschneidung die Rede. Und zwar was? Dass das Herrngesetz in deinem Mund sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hat. Ja, welche? Die 10 Gebote. Okay? Jetzt möchte ich euch eine Sache sagen. Es gibt keine einzige Stelle im Alten Testament, wo die 10 Gebote das Gesetz genannt werden. Keine einzige. Nur dass es klar ist. Die 10 Gebote haben eine Sonderstellung und sie werden im Hebräischen die Devarim genannt, die Worte Gottes. Warum? Weil im Kapitel 20, wo sie aufgezählt werden, fängt es an und die Worte Gottes an Israel waren. Und dann kommt es. Also die sind nicht das Gesetz. Wenn wir diesen Vers im Hebräischen anschauen, Entschuldigung, Vers 9, ja. Leot, also ein Zeichen. Aliedecha, also an deiner Hand. Zu einem Gedenken, oder dass du dich erinnerst, ja, zwischen deinen Augen. Zu dienen. Tihye Torat. Also, kennt ihr das Wort Torah? Habt ihr schon gehört, ne? Ja, das ist das Gesetz. Das ist, was Gesetz heißt. Aber wisst ihr, Torah ist nicht irgendein Gesetz spezifisch, sondern Torah heißen die fünf Bücher Mose. Also die fünf Bücher Mose sind das Gesetz in diesem Text. Und ich werde das euch versuchen zu zeigen an verschiedenen Texten. Gucken wir uns zuerst mal eins an. Ich hab gesagt, die zehn Gebote heißen nie das Gesetz. Geht mit mir in 2. Mose 25, Kapitel 25. Und zwar wird dort die Überreichung des Gesetzes beschrieben. 25, Vers 16. Danke dir. Jawohl. Also 25, Vers 16. Du sollst das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade legen. Das Wort Zeugnis, Edut im Hebräischen, das Wort Zeugnis kommt hier vor. Die wichtigsten Gesetze heißen entweder die Worte Gottes oder die Zeugnisse. Und ihr findet es, und ich werde es euch nachher zeigen in einem Text, in einem Psalm, der über das Gesetz handelt. Der ganze Psalm handelt über das Gesetz. Und in den ersten 8 Versen haben wir einen Abriss über das Ganze. Das ist typisch hebräisch, ja. In einem kleinen Teil alles im Vorschau sozusagen schon drin zu haben. Und wir werden sehen, dass das Erste, was erwähnt wird, was im Gesetz wichtig ist, sind natürlich die Zeugnisse. Also das Zeugnis Gottes. Was ist das Zeugnis Gottes? Du sollst das Zeugnis in die Lade legen. Welches Zeugnis, was wird in die Lade gelegt? Die 10 Gebote werden in die Lade gelegt. Das ist das Zeugnis. Darum heißt sie auch die Lade des Bundes, weil das Bund wird durch ein Zeugnis bestätigt, ein Dokument, wo dieser Bund draufsteht. Welcher Bund? Der Bund zwischen Israel und Gott, ja? Nun, wenn in Israel jemand heiratet, dann wird ein Bund gemacht, und zwar ein schriftlicher Vertrag zwischen Mann und Frau. Der enthält traditionell 10 Gebote. Ja. Der heißt Ketuvah. In einem gläubigen, orthodox-jüdischen Haus werdet ihr die Ketuvah an der Wand in einem Rahmen finden. Ja? Da ist ein Dokument, da steht hier, erstes Gebot für unser Haus. Ich bin der einzige Mann. Klar oder nicht? Du sollst keine anderen Männer neben mir haben. Also der Mann überreicht der Frau dieses Hausgesetz, wenn ihr so wollt. So, zweites Gebot. Vergleich mich ja nicht mit deinen Exen. Drittes Gebot. Mach mir keine Schande, wenn du meinen Namen annimmst. Viertes Gebot. 6 Tage machst du, was du willst. 1 Tag machst du, was ich sage. Fünftes Gebot. Bei uns im Haus werden Eltern respektiert. Und so weiter. Klar? Versteht ihr den Kontext? Ja? Gott nimmt Israel zu seiner Braut und überreicht ihnen ein Gesetz. Das Zeugnis dieses Gesetzes, bitte, das Gesetz ist nicht die 10 Gebote. Das Gesetz ist die 5 Bücher Mose, ja? Das Zeugnis dieses Gesetzes und des Bündnisses, was existiert zwischen Israel und Gott, ist dieses Dokument. Es wird nicht auf Pergament geschrieben, sondern auf Stein. Und zwar nicht auf irgendeinem Stein, sondern auf einem Edelstein, einem blauen Saphir. Wichtig. Muss ein unglaubliches Dokument sein. Ich bin sehr neugierig, wenn es wieder gefunden wird, wie es ausschaut. Ja. So, Also das wollte ich sagen, ihr werdet dasselbe finden in Kapitel 31, Vers 18, wird auch gesagt, das Zeugnis sind die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind nicht das Gesetz. Sie werden entweder das Wort Gottes genannt oder die Worte Gottes oder das Zeugnis genannt. Ja? Abhängig darum, worum es gerade geht. Also, bitte? Ja, Testament wird man hier übersetzt. Kommt drauf an, wer wie übersetzt, aber es ist immer dasselbe. Zeugnis, Testament, ja. Heute sagen wir Dokument oder Unterlagen oder was weiß ich, aber es ist letztlich dasselbe. Das Dokument, was festlegt, den Bund zwischen Israel und Gott, sind die 10 Gebote. Ja, und das ist das Testament, beziehungsweise das Zeugnis und so weiter. Ja, Kapitel 31, 18, das meinst du, ja, okay. Auch dort kommt im Hebräischen das Wort Edut vor, also das Zeugnis. Ja? Damit wir nicht durcheinander kommen mit was heißt. So, jetzt will ich ein bisschen reinschauen. 2. Mose 24, geht mit mir in 2. Mose 24, da gibt es einen sehr interessanten Text. 2. Mose 24, Vers 12. Und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf auf den Berg und bleib da selbst, so will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz. Klar oder nicht? Also die steinernen Tafeln sind nicht das Gesetz. Also was hat er gekriegt, als er oben war? Er hat die steinernen Tafeln gekriegt, da ist das Zeugnis drauf und er hat das Gesetz bekommen, also die ganze Tora, die Information dazu. Ja? Es ist nicht dasselbe und es wird nicht ausgetauscht. Ich denke, es ist jetzt hinreichend klar, dass das Gesetz und die 10 Gebote nicht deckungsgleich sind. Die 10 Gebote sind im Gesetz enthalten, richtig? Aber es ist nicht dasselbe. Und ihr werdet sehen, die Funktion des Gesetzes wird jetzt erklärt. Im Gesetz wird erklärt, wie das Gesetz funktioniert. Wir haben jetzt nicht Zeit, in alle Details reinzugehen und das Gesetz durchzustudieren. Da müsste man ziemlich viel lesen. Aber ich werde euch ein paar Texte vorlesen, wo wir ein bisschen reinschauen. Geht mit mir in 5. Mose. Also wir gehen jetzt ein bisschen so schrittweise durch das Gesetz durch. Also geht mit mir in 5. Mose Kapitel 6 rein. Und zwar Vers 1. Da steht geschrieben, dies sind die Gebote, Satzungen und Rechte, die der Herr, euer Gott, euch zu lehren geboten hat, dass ihr sie tun sollt, im Land, dahin ihr ziehen werdet, es einzunehmen. Bitte, was sind die Gebote, was sind die Satzungen, was sind die Rechte? Was ist das denn? Und ihr werdet sehen, es kommt immer wieder vor, dass wir eine Aufzählung haben, ja? Also nicht nur hier Gesetz, sondern hier Gebote, Satzungen, Rechte, Gerichte, was auch immer. Ja? Was heißt das? Im Hebräischen wird das Gesetz in 4 Teile unterteilt, beziehungsweise 3 Teile und der eine Teil wird aufgeteilt. Es gibt Dinge im Gesetz, die werden Gebote genannt. Die können wir auch im Deutschen ruhig Gebote nennen, das passt so. Das sind Aufträge, die Gott den Menschen gibt. Wo der Herr zu Mose sagt, geh runter, gib's deinem Bruder und sag ihm das und das. Das ist ein Auftrag, den Gott ihm gibt. Frage, wenn das nicht gemacht wird, ist das gut oder schlecht? Schlecht, ne? Aber ist es eine Sünde? jetzt, ne? Gut, wir werden uns Beispiele dafür anschauen, wie das funktioniert mit dem Gesetz, ja? So, also Gott gibt Aufträge. Diese Aufträge, diese Befehle, ja, sind Mitzvot, also Gebote, ja? Wird meistens so übersetzt. Also das ist, was der Bruder vorhin gesagt hat, Mitzvot, ja? Im Hebräischen heißt es Mitzvot. Mitzwa ist ein Gesetz, Mitzvot, plural weiblich, mehrere Gesetze oder Gebote. Eigentlich sind es Aufträge. Jemand hat gesagt, oder Pharao hat gesagt, geh und mach das. Okay, gut. Gott hat zu Abraham gesagt, geh und nimm das Land Kanaan in Besitz. Dazu gehst du um das Land einmal rum. Und zwar nach da, nach da, nach da, nach da, bis da, bis da, bis da. Und dann ist es dein.
Kannst du das bitte nochmal wiederholen?
Mitzvot. Ja, das ist weiblich Plural. Das ist nur hebräische Grammatik. Das müsst ihr jetzt nicht lernen. Nur, dass ihr das Wort kennt. Mitzvah. Mitzvah ist ein Gebot. Ja? Also, Das ist ein Teil vom Gesetz. Ja? Ich habe ja gesagt, das Gesetz hat mehrere Teile. In dem Gesetz, also in der Tora, gibt es mehrere Teile. Es gibt Mitzvot. Jede Stelle, wo ihr irgendwo einen Auftrag seht, wo Gott sagt, du sollst das tun oder das tun, das ist ein Mitzvot. Klar? Okay, das ist das Erste, was wir haben im Gesetz. Was haben wir noch im Gesetz? Es steht gleich weiter geschrieben, Hakukim. Die Hukim, also das ist plural männlich, ein Huk ist ein Verbot. Ist nicht dasselbe wie ein Gebot, ja? Also zumindest in der Bibel ist es ein großer Unterschied. Es gibt Stellen, wo Gott sagt, das sollst du nicht tun. Zum Beispiel, wo ist das erste Huk, das erste Verbot in der Bibel? Und zwar welches Verbot? Du sollst nicht essen von dem Baum. Klar, gibt es dort auch ein Mitzvot, ein Mitzwa, ein Gebot? Ja, welches? Richtig, zum Beispiel. Sehr gut, ja. Also ihr merkt schon, wir können jetzt langsam unterscheiden zwischen welche Teile dem Gesetz welche Rolle spielen. So, jetzt eine Frage. Was ist schlimmer zu übertreten? Ein Mitzwa oder ein Huk? Richtig. Schaut, Gott hat gesagt, sie sollen zusammen sein, richtig? Also, sie soll um ihn sein. Jetzt steht sie alleine vor dem Baum. Sie hat ein Mitzwa übertreten. Hat sie gesündigt? Nein. Wann hat sie gesündigt? Richtig, als sie das Verbot übertreten hat. Wisst ihr, das Herrngebot ist so. Es gibt Dinge, wo Gott sagt, mach sie so. Und was ist, wenn du sie nicht so machst, sondern anders? Es ist nicht die beste Lösung. Es war nie die beste Lösung. Das seht ihr bei Abraham, ja? Das ist das beste Beispiel. Der hat sehr vieles anders gemacht, als Gott es aufgetragen hat. Und es ist nicht gut ausgegangen, wenn er es anders gemacht hat. Aber es war nicht eine Sünde. Was ist eine Sünde? Wenn wir tun, was verboten ist, das ist ein Problem. Weil es gibt nämlich Sachen, da sagt Gott, okay, das toleriere ich nicht. Das geht nicht. Sowas macht man nicht. Ja? Schaut, das Verständnis von Jesus über das Gesetz ist sehr viel tiefer, als es wir uns vorstellen können. Er spricht nicht von dem Gesetz als einem Text und hält sich an den Buchstaben und an die Interpretation von irgendwelchen Worten. Sondern er sagt, du sollst nicht töten, kannst du auch folgendermaßen auslegen. Es wäre gut, dass du auf niemanden sauer bist und zu keinem sagen solltest, du Blödmann. Racker. Auf Hebräisch. Ja? Also, versteht ihr? Ja, wo hat er das her? Wie kommt er darauf? Wie kommt er auf die Idee, dass das Gesetz mehr beinhaltet, als was da offensichtlich drin steht? Da steht offensichtlich nur eins drin, du sollst niemanden umbringen. Ist das jetzt ein Mitzwa oder ein Huk? Huk, Verbot. Das darfst du nicht. Klar? Ist eine klare Linie, wo Gott sagt, okay, wenn du diese Sache übertrittst, haben wir ein Problem. Seht ihr ein Beispiel dafür, für das, was Jesus sagt? Es gibt ein Beispiel dafür in der Geschichte zwischen Kain und Abel. Was war das erste Problem von Kain? Was hat er gemacht? Was? Er hat falsch angebetet. Was, war das eine Übertretung eines Huk oder eines Mitzwa? Richtig. War das eine Sünde? Aufpassen, wir haben es vorhin schon besprochen. Ist es eine Sünde oder nicht? Noch nicht. Wir wissen es auch woher, dass es keine Sünde war. Oder dass es ihm nicht als Sünde angerechnet wurde. Woher wissen wir das? Aus dem Gespräch, das Gott mit ihm führt. Gott sagt zu ihm, wenn du jetzt vor mir stehst und du kannst mir nicht in die Augen schauen, haben wir ein Problem. Du musst aber bewusst sein, dass wenn du das Problem hast, dann steht die Sünde vor der Tür und will dich haben. Aber du beherrsche sie. Also wo ist die Sünde? Vor der Tür. Was ist der nächste Schritt? Das ist, was es heißt, vor der Tür, ja? Das ist der nächste Schritt. Der nächste Schritt, wenn du ein Mitzvot übertreten hast, ist immer, dass du ein Huk übertrittst. Immer, immer, nie gibt es eine Ausnahme. Wenn du irgendwas, was Gott gesagt hat, dass du es tun sollst, nicht tust, was wirst du als nächstes tun? Du wirst irgendetwas, wo er verboten hat, ganz klar gesagt, das machst du nicht, da wirst du tun. Das war so bei Adam und Eva. Die haben sich, die sind nicht zusammengegangen, sondern sie ist allein gegangen und in dem Moment war sie anfällig, angreifbar. Und Satan hat natürlich angegriffen. Ja? Haben sie da gesündigt? Nee, das war keine Sünde, aber es war nicht die beste Lösung. Und sie sind dadurch angreifbar geworden. Also warum sollten wir die Gebote halten? Nicht, weil wir nicht gerecht sind, wenn wir sie nicht halten, sondern weil wir dadurch beschützt werden vor dem Bösen und vor dem Angriff des Bösen. Aber es gibt Dinge, wo Gott gesagt hat, wenn du über diesen Strich weggegangen bist, dann haben wir ein Problem. Da gibt es kein Zurück mehr. Das ist ein Problem. Du sollst nicht essen von diesem Baum. Und dann haben sie es gemacht. Okay, jetzt ist vorbei, jetzt ist Sünde. Klar? Nächster Schritt. Kain. Er hält sich nicht an das Gebot Gottes, also den Auftrag, wie man opfern soll, sondern er opfert auf andere Weise. Hat er gesündigt? Nein. Aber es war nicht gut, was er gemacht hat. Denn er ist dadurch anfällig geworden für die Sünde, was Gott ihm auch ganz genau sagt und ihn warnt davor, sagt, pass auf, du bist jetzt anfällig, die Sünde steht vor der Tür, du musst sie jetzt beherrschen. Jetzt kontrollier deinen Wut auf deinen Bruder, sonst gehst du weiter, als es vorhast. Deshalb sagt Jesus, hey, du sollst nicht töten, heißt auch, sag nicht, du Idiot, zu deinem Bruder. Wisst ihr, was der nächste Schritt ist, wenn du andauernd du Idiot zu ihm sagst? Versteht ihr, wenn ihr euch die Geschichte anschaut, werdet ihr sehen, jedes Mal, wenn ein Mensch zu einem wertlosen Menschen erklärt worden ist, ist er als nächstes verfolgt worden. In Deutschland haben sie die Juden zu dem bösesten aller Bösen deklariert. Was war der nächste Schritt?
Vernichtung.
Vernichtung. Versteht ihr? Wir müssen sehr aufpassen, wenn einer sowas macht. Deshalb, Jesu Warnung ist essentiell, damit wir das Gebot überhaupt verstehen können. Wir haben keine Ahnung, in welche Gefahren wir uns begeben, wenn wir anfangen, irgendwelche Gruppen als unwürdig oder weniger wertvoll zu betrachten. Denn der nächste Schritt ist immer, dass wir die Leute dann verfolgen. Immer. Also wir haben jetzt zwei Elemente aus dem Gesetz kennengelernt. Die Mitzwa oder Mitzvot, die Gebote und die Chukot, also die Verbote. Was gibt es denn noch? Mishpat, bitte?
In dem Text, den du uns gerade gegeben hast, im 5. Mose, diese Verbote, wäre es dann das, was da heißt, die Satzungen?
Richtig, die Satzungen, das sind die Verbote. Aufpassen aber, leider übersetzt nicht jede Übersetzung das systematisch. Das heißt, es gibt manchmal ein anderes Wort, Pikut, was auch mit Satzung übersetzt wird, was eigentlich bedeutet, Prinzipien oder Art zu denken oder so. Es ist nicht immer dasselbe, leider. Leider haben die Übersetzer hier nicht konsequent immer gleich übersetzt, sonst wäre es einfacher. Aber wenn ihr euch klarstellen wollt in diesem Bereich, es ist nicht kompliziert, geht auf biblehub.com oder so, da gibt es eine Interlinear-Übersetzung, da könnt ihr das parallel schauen, wenn ihr ein bisschen Englisch sprecht, ist es einfach. Und dann findet ihr heraus, welches Wort dort verwendet wird. Ja? Also, oder die Strong's Numbers, den Strong's Katalog, wenn ihr den, da findet ihr auch jedes Wort dann, was da eigentlich dahinter steht. Und das nächste, Kapitel 6, Vers 1, ja, sind wir immer noch. Chachukim v'mishpatim. Also Mishpatim heißt die Gerichte Gottes. Was heißt die Gerichte Gottes? Nun, die Gerichte sind, schaut, wir haben im deutschen Gesetz viele Gebote und Gesetze und Verbote und was auch immer, okay? Die Gerichte sind Präzedenzfälle, klar? Also es gibt Fälle, die sind vorgekommen, da wurde das Gesetz angewendet, wie wurde es angewendet? Zum Beispiel, zwei von den Präzedenzfällen haben wir schon angeschaut, Adam und Eva und Kain und Abel. Jetzt Frage, das Gebot war, du sollst nicht essen, also das Verbot war, Entschuldigung, das Verbot war, du sollst nicht essen von dem Baum, an dem Tag, wo du isst, wirst du sterben. Richtig oder nicht? Okay. Ist das ausgeführt worden? Ja oder nein? Nein. Warum nicht? Hä? Das müssten wir jetzt wissen, ne? Nach welchem Gesetz ist es jetzt nicht ausgeführt worden? Wisst ihr, dass es ein Gesetz gibt, was wichtiger ist? Davon wird auch im Neuen Testament geredet. Woher weißt du, dass das wichtiger ist? Nun, das steht im Gesetz. Es steht in den fünf Büchern Mose, dass es Abschnitte im Gesetz gibt, die sind wichtiger. Die trumpfen andere Gesetze. Beispielsweise wird gesagt, wenn jemand jemanden getötet hat, muss er dafür getötet werden. Also du musst sterben. Das ist ein Gesetz. Dieses Gesetz ist nicht das Gesetz, du sollst nicht töten. Das ist ein Verbot. Ja? Wenn du das Verbot, du sollst nicht töten, übertreten hast, wirst du dafür mit einer Strafe belegt. Das ist das Gesetz der Verurteilung. Das Gesetz, das gegen dich ist, steht auch im Neuen Testament, ja? Also das Gesetz, was gegen dich ist, das ist das Gesetz, was sagt, okay, wenn du das getan hast, dann musst du dafür so bezahlen. Klar? Okay, das ist auch im Gesetz, alles im Gesetz. Es gibt aber im Gesetz auch andere Teile, die sagen zum Beispiel, wenn du jemanden getötet hast, aber es war nicht Absicht, dann darfst du, und dieses Gesetz hat Vorrang, dann darfst du zu einer levitischen Stadt gehen und du darfst dich an die Hörner des Altars festhalten und du stellst dich hiermit unter das Gericht des Leviten und dieses Gericht hat jetzt Vorrang vor dem anderen Gesetz, was besagt, du musst jetzt sterben. Klar oder nicht? Wisst ihr jetzt, warum das nicht ausgeführt worden ist? Weil es ein Gesetz gibt, was dieses trumpft. Welches Gesetz? Na, das Gesetz der Gnade, das trumpft. Immer. Und was heißt Gnade? Dass du dich jetzt automatisch unter die Gerichtsautorität eines Leviten gestellt hast. Der Levit vertritt aber jemanden. Er steht für Gott, nicht? Das heißt, was ist, wenn wir uns auf Gnade berufen? Wieso kriegen wir Gnade? Naja, weil es im Gesetz steht. Hallo? Es steht im Gesetz geschrieben, dass du Gnade geben musst, bevor du verurteilst. Das heißt, wenn jemand sich darauf beruft, aber nur, ne? Also wenn niemand sich darauf beruft, dann braucht keiner Gnade geben. Ist es klar oder nicht? Gut, jetzt wird das aber, weil es ein Präzedenzfall ist und es der erste Fall ist, wird das sofort angesprochen. Die Bibel zeigt uns sofort, wie das Muster funktioniert. Ist das klar? Das ist ein Mishpat, ein Muster, ein Präzedenzfall. Nach diesem Fall können wir alle anderen Fälle stricken. Ratet mal, was passiert beim Kain. Na komm, ihr wisst ja jetzt, wie es funktioniert. Ne? Kain hat ein Mitzwa übertreten, ein Gebot. Er hat es nicht gehalten, er hat das falsch gemacht mit dem Opfer. War das eine Sünde? Nee. Aber, was hat er als nächstes getan, weil das immer so kommt? Er hat ein Verbot übertreten, und zwar das Verbot, du sollst nicht töten. Klar? Jetzt ist er Sünder. Was kommt jetzt eigentlich laut Gesetz? Du musst getötet werden. Das weiß er auch selber, ist ja nicht blöd. Er sagt ja, wenn sie mich fangen, bringen sie mich um. Was sagt der Herr dazu? Moment, Moment. Nicht so schnell. Es gibt noch ein wichtigeres Gesetz. Welches Gesetz? Das Gesetz der Gnade. Zuerst. Und wie wird das Gesetz der Gnade festgemacht? Vorsicht. Die Rache ist mein. Ich mache Ordnung hier. Und macht es euch klar. Der Herr besteht an sehr vielen Stellen der Bibel drauf, dass er derjenige ist, der die Ordnung aufstellt. Es ist sein Gesetz. Er macht die Ordnung und er hält die Ordnung. Ich werde rächen, sagt der Herr. Und zwar 7-mal, wenn dich irgendeiner anrührt. Was, du willst den Kain bestrafen, weil er gesündigt hat? Das ist mein Problem. Wenn du das machst, was mein Problem ist, dann werde ich dich 7-fach bestrafen. Klar oder nicht? Also sehr vorsichtig sein mit übereiltem Gericht. Es gibt Autoritäten, die Gott der Gemeinde gibt, nach bestimmten Prinzipien und bestimmte Gerichte zu fällen in bestimmten Umständen. Wenn wir das aber nicht in diesen Umständen tun, dann gibt es ein 7-faches Problem. Also nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Ein Gericht ist ein Riesen, ist eine Angelegenheit, ist ein Problem. Ja? Und es muss nach den biblischen Prinzipien gerichtet werden. Und auch nicht nur nach den Gesetzen und Verboten, also Gebote und Verbote, sondern auch nach was? Nach den Mishpatim, nach den Gerichten Gottes. Das heißt, du musst an dem Beispiel, was er uns gegeben hat, wie er richtet, musst du auch richten. Klar oder nicht? Okay. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, ja, es steht im Gesetz. Ja, das macht einer, der das Gesetz nicht gut kennt. Versteht ihr? Ihr beweist nichts anderes, als dass er das Gesetz nicht gut kennt. Denn es gibt ein wichtigeres Gesetz als das Gesetz der Strafe oder das Gesetz, das gegen dich ist. Und zwar welches? Das Gesetz der Gnade. Und das hat immer Vortritt. Immer. Und zwar warum? Ja, weil es im Gesetz steht, liebe Leute. Manche haben den Eindruck, wenn sie so das Neue Testament lesen, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind. Nicht? Und das stimmt ja auch. Aber jetzt müsste man Hebräer sein, damit man wüsste, was die gemeint haben mit nicht unter dem Gesetz sein. Unter dem Gesetz sein heißt, du hast gegen irgendein Gebot verstoßen, das Gesetz ist jetzt über dir, um zuzuschlagen. Das ist, was es heißt, unter dem Gesetz zu sein. Es heißt nicht, dass du nicht unter der Autorität des Gesetzes bist, die gilt überall und immer. Und Gottes Gesetz wird nicht verändert, und das wird an sehr vielen Stellen der Bibel immer wieder gesagt, das Gesetz Gottes ist unveränderlich. Wisst ihr warum? Dieses Gesetz ist die Grundlage, auf der du gerechtfertigt wirst, nach den Prinzipien dieses Gesetzes. Klar oder nicht? Nicht, weil du es hältst, sondern nach den Prinzipien dieses Gesetzes gibt es Ordnungen, die es zulassen, dass Jesus für dich eintritt. Warum darf Jesus die Schuld von dir übernehmen? Wieso darf er sowas? Wieso darf der eine für den anderen büßen? Könnt ihr mir das erklären? Ja, aus dem Gesetz. Versteht ihr? Es gibt im Gesetz Satzungen, wo Gott sagt, der in der Beziehung zu dem Nächsten darf die Beziehung... Versteht ihr? Beispiel in Deutschland. 13-jähriges Kind, Scheibe eingeschlagen. Muss das Kind bezahlen? Nee, wer muss bezahlen? Ja, warum dürfen die Eltern jetzt bezahlen, wenn das Kind eigentlich schuld ist? Ja, Versicherung. Nee, es muss einen besseren Grund geben. Versteht ihr? Das Kind hat einen gesetzlichen Vertreter. Versteht ihr? Und genauso funktioniert im biblischen Gesetz auch. Es gibt einen gesetzlichen Vertreter. Na, wer ist denn das? Was meint ihr? Zuerst mein Vater, dann der Vater meines Vaters. Also, versteht ihr? Oder jemand, den der Vater autorisiert hat, zum Beispiel der ältere Bruder. Klar? Das können gesetzliche Vertreter sein. Es gibt also biblische Gesetze, die genau regeln, wer wen vertreten darf, unter welchen Umständen. Klar? Warum darf er? Weil er nach dem Gesetz die Position hat und es gibt Umstände, unter denen er es darf und Umstände, unter denen er es nicht darf. Wenn ich mich nicht unter seine Autorität stelle, ratet mal, bin ich dann berechtigt, dass er für mich eintritt? Nee. Kannst du vergessen. Geht nicht. Es gibt gesetzliche Umstände. Du musst zu dem Leviten hin, du musst sagen, liebe Levit, der verfolgt mich, will mich umbringen, ich will aber von dir gerichtet werden. Und er legt die Hand des Leviten auf seinen Kopf. Und er ist jetzt das Opfertier. Und entweder er wird freigesprochen oder geschlachtet. Aber jetzt entscheidet der Levit. Das heißt, willst du gerechtfertigt werden? Ja? Dann musst du zuerst zu Gott gehen und sagen, Gott, richte du mich. Das ist genau das, was Gott an David gefallen hat. Ja? Nicht, weil David sich bekehrt hat immer. Das ist nicht das was immer gesagt wird. Ja? Das, warum er Gott gefallen hat. Der Mann nach Gottes Herz, weil er hat sich immer bekehrt. Natürlich hat er sich immer bekehrt, weil wenn nicht, dann gibt es keinen Zurück. Das ist nicht das Thema. Der Grund, warum er genannt wird, der Mann, der Gott gefällt, ist, wisst ihr was? Er hat Gottes Gesetz hochgehalten, auch wenn es gegen ihn selbst war. Das war der Punkt. Der Nathan kommt zu ihm und sagt, lieber David, folgender Fall. Mann X hat von Mann Y ein Schaf gestohlen. Er hat dieses Schaf verspeist. Jetzt gibt es im Gesetz tatsächlich das Gesetz, das besagt, wenn du ein Schaf stiehlst und dieses Schaf hast du gegessen und kannst es also nicht zurückgeben, dann musst du vierfach zurückgeben. Das heißt, du musst vier Schafe kaufen und musst ihm vier Schafe zurückgeben. Der David kennt das Gesetz natürlich, denn es steht auch im Gesetz, dass jeder König Israels das Gesetz kennen muss. Er muss sich das Gesetz persönlich abschreiben. Das steht auch im Gesetz, ne? So, und der David, weil er ein braver König ist, hat das gemacht. Er hat die Tora daheim, er hat sie sich abgeschrieben. Der weiß ganz genau, was im Gesetz steht. Jetzt sagt er zu Nathan: Nathan, klarer Fall, vierfache Strafe. Gut, Nathan sagt zu ihm: Lieber David, der Mann X bist du, der Mann Y ist Uria, du hast ihm die Frau genommen, die unter seiner Autorität stand. Jetzt muss ich vier Leute nehmen, die unter deiner Autorität stehen. Und er sagt was? Das Gesetz Gottes gilt immer noch. Genauso wie vorher. Was ist als nächstes passiert? Sein erster Sohn ist gestorben. Was ist als nächstes passiert? Sein erstgeborener Ammon ist gestorben. Moment, das war jetzt das Kind, was geboren ist von Bathsheba. Das ist gestorben als erstes, ja? Was ist als nächstes passiert? Sein erstgeborener Ammon ist gestorben, wegen der ganzen Sache mit der Tamar. Und es war die Schwester von Absalom. Absalom hat den Ammon umgebracht. Jetzt ist was los? Absalom macht Rebellion und wird umgebracht. Was als nächstes? Kurz vor dem Tod macht Adonia auch wieder Rebellion und will Königtum übernehmen, statt von Salomo. Ja? Und auch der wird umgebracht. Also, wie viele Kinder hat er verloren? Vier. Wieso vier? So hart müsste man gegen sich selbst sein können. Und das Interessante an der Sache ist, lest auch, was Ellen White dazu sagt, er wusste ganz genau, was kommt. Er wusste nicht, wer und wie, aber er wusste, dass er vier Kinder verliert. Er wusste das. Er hatte das Gericht über sich selbst ausgesprochen. Und er hatte die Prinzipien Gottes angewendet. Weil er für Jesus einsteht und ein Repräsentant Jesu ist, ist er derjenige, der die Schuld auf sich nimmt für alles, was kommt. Er war ja auch schuld. Nicht? Aber ihr seht jetzt also, wir haben im Gesetz diese drei Hauptteile. Welche Teile? Wir haben Mitzvot, also die Gebote. Wir haben Hukot, das sind die Verbote, ja, das sind die schwierigeren Sachen, die schwerwiegenderen Sachen, ja. Kennt ihr den Text, wo Jesus in Matthäus sagt, ihr macht hier Haarspalterei mit den Geboten, aber die schwerwiegenderen Sachen ignoriert ihr? Ja, da spricht er von den Verboten. Es ist nämlich verboten, dass du, das Beispiel, über das sie sich gestritten hatten, war, ob du den Eltern was gibst, auch wenn es geweiht ist oder nicht, das mit dem Korban. Könnt ihr euch erinnern, ja? So, jetzt hatten die aus irgendwelchen Geboten, mit dem, wie du Gaben geben sollst, da gibt es Gebote drüber, wie man Gaben geben soll im Gesetz. Und über diese Gebote haben sie sich gestritten, haben dann Regeln aufgestellt, wann du es geben darfst und wie und was und wie auch nicht. Okay? Haben aber dabei ignoriert, dass es Gebote gibt, die ganz klar verbieten, dass du deine Eltern nicht unterstützt. Die verbieten es, dass du deinen Eltern sagst, ich habe nichts für dich. Und er sagt zu ihnen, ihr habt die schwerwiegenderen Sachen ignoriert. Hallo? Warum ist es schwerwiegender? Das war schon immer so. Was ist schwerwiegender? Dass du nicht genauso gemacht hast, wie die Mama gesagt hast, oder dass du irgendwas gesagt hast, wo Mama gesagt hat, mach das bitte nicht. Versteht ihr? Das ist heute auch nicht anders. Also versteht bitte die Funktion des Gesetzes. Jetzt könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen, warum die Jünger, als sie über Beschneidung entscheiden mussten, entschieden haben, es ist nicht notwendig. Könnt ihr nachvollziehen, warum? Es ist ein Gebot oder ein Verbot? Was ist es? Ein Gebot. Ist es entscheidend? Nee. Versteht ihr? Ist es klar, warum? Was haben sie aber nicht abgeschafft? Na komm. Die Verbote. Du sollst das Blut nicht essen. Du sollst Götzenfleisch nicht essen. Du sollst Verstorbenes nicht essen. Ja? Das wird nicht abgeschafft. Warum wird es nicht abgeschafft? Es geht nicht. Das sind feste Sachen. Da gibt es keine Toleranz von Gottes Seite. Da gibt es einen ganz klaren Strich, wo er sagt, über diese Linie tretet ihr nicht rüber, sonst gibt es ein Problem. Und weil die Jünger wissen, wie das Gesetz funktioniert, haben sie überhaupt kein Problem zu unterscheiden. Wir heute, wir gucken ja, warum haben sie das gemacht? Also eindeutig, das Gesetz ist verändert worden. Da ist nichts verändert worden. Es ist nur das Prinzip des Gesetzes am Gesetz angewendet worden. Versteht ihr? So, gehen wir mal weiter. Fünftes Buch Mose, Kapitel 28. Kapitel 28, Verse 58 und folgende. Da steht geschrieben, wenn du nicht auf achten wirst, zu tun alle Worte dieses Gesetzes, die in diesem Buch geschrieben sind. Was ist das Gesetz? Das Buch, die Tora. Ja, und hier wird auch gesagt, was passiert, wenn du die Gesetze, die im Buch geschrieben stehen, nicht beachtest. Ja, also das ist auch Teil des Gesetzes. Es ist Teil des Gesetzes, dass es ein Strafgesetz gibt. Ja, das heißt ein Strafgesetzbuch in Deutschland. In der Bibel sind es viel weniger Gesetze, also passt alles in ein Buch rein. Bei uns in Deutschland ist es wegen anders, wir sind komplizierter. Ne? Da gibt es ein separates Gesetz für die Strafen. Da stehen alle Strafen drin. Das ist aber in der Bibel auch so. Es gibt Teile, die sprechen über Strafen. Und da wird über die Strafe gesprochen und das ist das Gesetz, was gegen dich ist. Das ist das Gesetz, was dich verurteilt, wenn du irgendwas verstoßen hast. Ja? So, jetzt habe ich eine Frage an euch. Wird irgendein Mensch verloren gehen, weil er die Gebote nicht gehalten hat? Jetzt passt auf, ich verwende die Gebote nicht in dem traditionellen Sinn, sondern in dem Sinn, wie wir es besprochen hatten. Also die Aufträge, die Gott uns gibt. Keiner. Warum wird ein Mensch verloren gehen? Weil er ein Verbot übertreten hat. Und versteht eine Sache, wenn die Bibel sagt, keiner von uns hat die Gesetze erfüllt, spricht er nicht davon, dass es keinen gibt, der die Verbote eingehalten hat. Ist das klar? Es gibt Leute wie Hiob zum Beispiel, die haben nie irgendeine Linie übertreten, die Gott gesagt hat, dass sie nicht übertreten sollte. Ja? Sind sie deswegen gerecht? Das ist jetzt ein anderes Problem. Ne? Warum ist er denn nicht gerecht? Er hat ja nichts falsch gemacht. Das Problem ist, er hat gar nicht, auch nicht als gerecht angefangen. Deswegen ist er nicht gerecht. Versteht ihr? Also die Krise des Gesetzes ist nicht das, warum das Gesetz uns nicht helfen kann, ist nicht, dass wir nicht die Gesetze halten könnten. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist was anders. Das Problem ist, wir fangen gar nicht an in der Situation, dass wir sie halten könnten. Du bist schon verurteilt, wenn du geboren bist. Die Sünde hängt schon an dir, wenn du geboren bist. Das ist ein Geburtsfehler. Du wirst geboren und bist schon verurteilt. Was machst du jetzt als nächstes? Ja, egal wie brav du lebst, du bist immer noch sterblich und du wirst sterben. Das ist jetzt das Problem, was wir lösen müssen. Versteht ihr? Und dieses Problem können wir nicht lösen, indem wir das Gesetz halten. Klar oder nicht? Also Beispiel. Du hast jemanden umgebracht. Und jetzt denkst du dir, oh, das war aber falsch. Das mache ich nie wieder. Wirst du jetzt verurteilt oder nicht? Ja, wieso denn? Du bist doch brav. Du bringst keinen um. Ach so. Versteht ihr, was ich meine? Also, wir werden nicht verurteilt, weil wir was machen, sondern weil wir was gemacht haben. Beziehungsweise, auch wenn du nichts gemacht hast, wenn du in Sünde geboren bist, schon vorbei. Du bist schon verurteilt. Gut, wenn du verurteilt bist und schuldig bist vor dem Gesetz, kannst du jetzt durch das Einhalten des Gesetzes gerecht werden. Sorry, geht nicht mehr. Schon vorbei. Du bist verurteilt. Und bitte versteht, das biblische Gesetz kennt keine Ausnahmen. Es gibt keine Ausnahmen. Das heißt, wenn du schuldig bist, musst du sterben. Was muss mit einem gläubigen Menschen passieren, wenn er sich bekehrt? Was ist der erste Schritt? Und muss sich verurteilen lassen. Wenn du nicht verurteilt worden bist, dann gibt es kein Gesetz gegen dich, dann gibt es auch keine Gnade. Klar oder nicht? Es gibt erst Gnade, wenn es was zu begnadigen gibt. Also stehst du unter der Autorität, du wirst verurteilt und dann wirst du begnadigt. Warum wirst du dann begnadigt? Ja, weil die Gnade Vorrang hat. Klar? Aber sie hat nur unter bestimmten Bedingungen Vorrang. Die Bedingungen werden übrigens auch im Gesetz besprochen. Nicht, dass irgendeiner meint, unter jedem Umstand kommen wir durch. Das geht nicht. Es gibt eine ganz klare Definition, wie alles funktioniert in Gottes Reich. Und genauso wird es funktionieren. Das Gesetz Gottes hat einen ganz klaren Zweck, Regeln aufzustellen, wie sein Reich zu funktionieren hat. Und ich möchte, dass ihr das versteht. Auch wenn wir in der Ewigkeit sein werden, die Prinzipien, die in den fünf Büchern Mose festgeschrieben sind, werden aufrechterhalten und genauso wird das Himmelreich funktionieren. Das sind die Gebote, die dort auch gelten. Ja, da kannst du jetzt sagen, ja, das würde aber gar nicht notwendig sein. Ja. Und zwar warum? Weil es alles schon gegeben hat und man alles schon anschauen kann. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass Gott uns zwingt, irgendetwas zu tun. Er besteht nicht darauf, dass du alles genauso machst, wie er es sagt. Sonst könnte er uns das auch als Sünde anrechnen, oder nicht? Hat er aber nie. Das hat er nie gemacht. Was hat er als Sünde angerechnet? Ein paar Dinge, die wirklich schlimm sind, wo er gesagt hat, zum Beispiel, das darf nicht sein, dass du ein Leben nimmst, zum Beispiel. Dass du die Wahrheit verdrehst. Das darf nicht sein. Versteht ihr? Also Gott hat gesagt, es gibt Dinge, die dürfen nicht passieren. Wenn die passieren, ist es ein ganz schlimmes Problem. Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen wichtig, dass wir verstehen, wie die Gesetze funktionieren, weil sonst lesen wir das Neue Testament und wir verstehen gar nichts. Wir verstehen nicht nur gar nichts, wir verstehen vielleicht genau das Gegenteil von dem, was das eigentlich sagt. Gerade im Römerbrief, ne? Denkt ihr immer, Römerbrief, der hat mit Gnade zu tun? Sorry, wenn ihr Römerbrief anschaut, das häufigste Wort ist Gesetz. Und er erklärt genau, wie das Gesetz funktioniert und wie das Gesetz dazu geführt hat, dass du jetzt frei bist. Welcher Umstand ist es, dass Gnade geboten wird? Ja, das kommt aus dem Gesetz. Das hat er einfach so erfunden. Gnade heißt nicht, wir drücken ein Auge zu und schauen nicht mehr auf das Gesetz. Gnade heißt, wir schauen im Gesetz nach, wann du überhaupt Gnade bekommen darfst. Und wenn du sie bekommen darfst, dann kriegst du sie und zwar auf jeden Fall. Und das hat Vorrang. Und wer dich verurteilen will, der wird siebenfach bestraft. Klar oder nicht? Warum wissen wir das? Das ist ein Präzedenzfall.
Wir haben jetzt den Neuen gelernt, in Kapitel 7, da wird immer das Wort Mitzvah angewandt. Ist das richtig?
In Kapitel 7, in wo? Römer. Im Römer? Im Römerbrief ist es leider so, der ist auf Griechisch geschrieben, da wird das Wort Mitzvah nicht verwendet, weil das gibt es im Griechischen leider nicht. Aber er spricht von kontextuell muss man schauen, wovon er spricht. Spricht er von einem Gebot, von einem Verbot und dann werden wir sehen, worum es geht. Ja? Und ihr werdet sehen, wenn er sagt zum Beispiel, das Gute, was ich mir vornehme zu tun, das tue ich nicht. Was ist das? Ja, das ist Mitzvah, klar. Das ist ein Gebot, wo Gott gesagt hat, mach so und das nehme ich mir vor und dann habe ich es nicht so gemacht. Ist es jetzt gut oder schlecht? Wofür ist es ein Zeichen, wenn wir nicht in der Lage sind, alles zu machen, genau wie er es gesagt hat? Das ist ein Zeichen dafür, dass wir schon in Sünde sind. Ja? Und das sagt er auch. Er sagt nicht, dass es unmöglich wäre, irgendwas zu machen. Das ist nicht das Thema. Er sagt nur, schau, wenn es dir passiert ist, dass du irgendwas Gutes dir vorgenommen hast, hast du es dann nicht gemacht, obwohl du gute Vorsätze hattest, rate, warum das passiert. Weil du Sünder bist. Ganz einfach. Die einzige Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen, wir sind Sünder. Deswegen passiert sowas. Das heißt nicht dort, dass es immer so passiert. Dieses blödes Argument, bescheuertes Argument, sowas zu generalisieren, ist absolut idiotisch. Aber wir machen es gerne, weil wir dann das Recht haben zu sagen, aber der Paulus, der konnte auch nicht. Wo steht denn das, dass der nicht konnte? Der sagt doch im nächsten Kapitel gleich, dass es für die Gläubigen nicht so ist. Denn sie sind der Sünde gestorben, die haben der Sünde keine Verpflichtung mehr gegenüber. Die dürfen jetzt machen, was sie wollen. Wieso spielt das eine Rolle, ob sie gestorben sind oder nicht? Lest im Kapitel 3 im Römerbrief, warum das passiert. Da kommen wir gleich rein. Bevor wir da hinkommen, möchte ich euch noch ein paar Verse vorlesen. Und zwar geht mit mir in Jesaja. Jesaja 24. Okay, Jesaja 24. Wo ist es? Jesaja, Kapitel 24, und zwar Vers 5. Da steht geschrieben, denn die Erde ist unter ihren Bewohnern entweiht worden und sie haben die Gesetze übertreten, die Satzungen geändert, den ewigen Bund gebrochen. Was haben sie jetzt übertreten? Ja, jetzt könnt ihr euch aus dem Kontext schon denken, was hier im Hebräischen drin steht. Ne? Weil ihr seht, sie haben hier eigentlich alles übertreten. Bis auf das Letzte. Also sie haben was übertreten als Erstes? Sie haben übertreten die Tora. Das ist das Erste, das Gesetz. Ja? Und sie haben geändert die Chok. Die Verbote haben sie geändert. Klar? Also es gibt Sachen, die Gott verboten hat, die sind jetzt erlaubt. Beispielsweise was? Okay. Was? Sabbat, richtig? Ja, das ist ein Verbot, dass wir am Sabbat irgendwas anders tun, außer das, was Gott will. Ja, Götzen und so weiter. Also es gibt viele Dinge, die sind aufgelöst worden als Verbot. Ja, die gibt es nicht mehr. Die dürfst du jetzt. Gibt es bei Adventisten auch welche? Ich weiß, ich bin schlimm, aber sorry. Wenn es nicht persönlich ist, ist es nicht persönlich. Also was? Was haben wir denn geändert? Gibt es irgendein Verbot, was Gott ausgesprochen hat, was wir jetzt gerade verändern? Frauenordination, ja. Gibt es weitere? Ökumene. Da hat Gott ein klares Verbot ausgesprochen. Ihr könnt auch Psalm 1 dazu lesen. Die Folgen dazu sind, sollten uns nach dem Gesetz eigentlich bekannt werden, wenn wir uns vermischen mit denen, wo Gott gesagt hat, haltet euch fern. Aber, hey, ist ja kein Problem, wenn wir die Gesetze nicht halten, bitte versteht es, wenn wir das Gesetz nicht halten, also die Tora, nicht mehr als Ganzes für gültig erklären, so wie es immer war, sondern wir sagen, oh, es gibt im Gesetz, und das gibt es im Hebräischen nie, nirgendwo, ein Zeremonialgesetz. Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Und es gilt nicht mehr. Wo steht es? Das Zeremonialgesetz erfordert zum Beispiel, dass wir Opfer bringen, richtig? Okay. Jetzt, wie wird das erklärt im Hebräerbrief? Im Hebräerbrief wird genau erklärt, warum wir keine Opfer bringen, ja? Aber das Problem ist im Hebräerbrief auch bitte, also verstehen, Hebräer ist das zweite Buch, was andauernd über Gesetz spricht. Ja, Römer und Hebräer, das sind die Bücher, die Gesetz, 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 die ganze Zeit über. Im Hebräerbrief wird genau erklärt, wie das mit dem Opfer funktioniert. Er sagt, die Opfergesetze gelten immer noch. Sie werden aber nicht mehr fleischlich erfüllt, sondern geistig erfüllt. Sie werden aber immer noch eingehalten. Wenn sie nicht eingehalten werden, was dann? Da haben wir ein Problem. Ihr müsst aber verstehen, jedes Opfer hat eine geistige Bedeutung. Das Brandopfer ist ein tägliches Weihegebet, das wir bringen sollen, morgens und abends. Und mittags wird später eingeführt von David. Also wenn ihr dann schaut, findet ihr Daniel auf den Knien, wie oft am Tag? Ja, warum denn? Weil es ein Gebot ist. Und nicht nur das, es steht geschrieben, jedes andere Opfer, also auch das Opfer für Vergebung, gilt nur, wenn das Morgen- und Abendopfer stattgefunden hat. Was? Soll ich es klar aussprechen für uns heute? Das heißt, wenn du dich auf die Knie tust und sagst, bitte vergib mir, und du hast am Morgen nicht deine Andacht gehalten, was ist dann? Dann gilt es nur auf Berufung, wenn du beginnst, deine Morgen- und Abendandacht zu halten. Solltest du das nicht tun, ist die Kreditkarte nicht gedeckt, mit der du gezahlt hast. So schaut's aus. Wann wird denn das überprüft? Beim großen Versöhnungstag. Da wird überprüft, welche Kreditkarte gedeckt ist und welche nicht. Wo werden die Konten bezahlt und wo werden sie nicht bezahlt? Unter welchen Umständen werden sie bezahlt? Wo steht denn das? Das steht alles im Gesetz. Was ist jetzt, wenn wir das Gesetz gar nicht mehr kennen, wenn wir uns gar nicht mehr daran orientieren? Dann wird es uns auch nicht auffallen, wenn wir Verbote, die Gott klar ausgesprochen hat, übertreten. Das ist klar. Und was sagt er auch noch, der Jesaja, zum Volk? Weil die haben das auch gemacht. Die haben gesagt, ja, die Tora, naja. Und dann haben sie die Gesetze, die Verbote übertreten. Ja, Schock. Und dann den Brit übertreten. Den Bund. Wo ist der Bund festgelegt? Na komm, wo ist der Bund festgelegt? In den 10 Geboten. Und jetzt merkt ihr schon, es geht um den Kern. Also du hast das ganze Gesetz nicht mehr ganz ernst genommen. Der nächste Schritt ist was? Du hast die Verbote übertreten. Und der nächste Schritt, der letzte Schritt ist immer was? Der Kern des Gesetzes. Die 10 Gebote werden auch übertreten und verändert. Es geht nicht anders. Und jetzt versteht es, wenn wir als Adventisten irgendeinen Teil der Tora weg erklären und für ungültig erklären, was ist der nächste Schritt? Wir werden Verbote nicht mehr Verbote sein lassen, sondern wir werden sie erlauben. Und was ist dann der nächste Schritt? Dass die 10 Gebote verändert werden. Und dann wisst ihr, was kommt. Hey, die Bibel zeigt uns nicht nur, wie das Gesetz funktioniert, sie zeigt uns auch, wie die Sünde funktioniert. Ihr habt schon gemerkt, das System ist dasselbe. Es geht immer vom Größeren zum Kleineren. Ja? Wie funktioniert es mit der Sünde in den Sündenfall? Zuerst machst du etwas, was Gott gesagt hat, du sollst es tun, nicht. Und als nächstes übertrittst du ein klares Verbot. Nicht? Und was machen wir mit dem Gesetz? Wenn wir es auflösen, genau dasselbe. Wir lösen zuerst das Ganze auf und sagen, es ist nicht alles gültig, weil es gibt da Sachen drin, die sind nicht mehr aktuell. Und was ist der nächste Schritt? Etwas, was verboten war, wird jetzt nicht mehr verboten sein. Und was ist der nächste Schritt? Auch die 10 Gebote sind nicht mehr so, wie sie waren. Na gut, wenn der Bund verändert worden ist, naja. Und ratet mal, was genau gepredigt wird, dass der Bund verändert worden ist. Ja oder nein? Gibt es einen neuen Bund? Jawohl, es gibt einen neuen Bund. Warum gibt es einen neuen Bund? Weil der alte ist gebrochen worden. Von wem? Von Israel, nicht von Gott. Versteht ihr? Okay, was passiert jetzt, wenn der Bund gebrochen worden ist? Nun, da gibt es eine Strafe drauf, ja? Die Bundesstrafe ist der Tod. Da gibt es keine andere Lösung. Was ist das Nächste jetzt? Nun, du musst sterben, weil das steht so im Gesetz. Und wenn du den Tod überlebst, was unter bestimmten Umständen möglich ist, dann brauchst du einen neuen Bund. Kriegst du jetzt einen anderen als den alten? Der ist neu, warum? Ja, er ist erneuert worden. Also ich kann jetzt meine Frau, die mich betrügt, scheiden und sagen, geh heim, so wie im Hosea geschrieben steht, geh heim zu deinem Vater und ich werde dich überwachen. Ich werde zuschauen. Und wehe, du schaust auch nur einen Mann an. Dann ist die Sache aus. Aber ich werde zuschauen. Und wenn du keinen anderen Mann anschaust, sondern mir treu bleibst, auch wenn ich nicht da bin und nicht mit dir spreche, dann werde ich dich zurücknehmen. Dann bist du wieder meine Frau. Und ist jetzt der alte Bund noch gültig oder nicht? Ja, der alte Bund diktiert ja, dass ich das mache. Versteht ihr? Und was ist jetzt? Was muss jetzt passieren? Ich muss einen neuen Bund machen, wenn ich sie wieder zur Frau nehme, ja? Versteht ihr, was ich meine? Mache ich jetzt einen anderen? Also, als die 10 Gebote übergeben worden sind dem Mose, was ist passiert mit diesen 10 Geboten? Er hat sie zerschlagen. Warum hat er sie zerschlagen? Weil wir das gemacht haben. Wir haben sie zerschlagen. Klar oder nicht? Wir haben das Gesetz übertreten. Ist es klar oder nicht? Frage, kriegen wir ein anderes? Nein. Welches hat er denn gekriegt danach? Das Gleiche. Nochmal. Ist es jetzt trotzdem neu? Ja, freilich ist es trotzdem neu. Also was ist der neue Bund? Das ist dasselbe wie der vorher. Es gibt nur einen Unterschied. Was ist der Unterschied? Es gibt eine Klausel im neuen Vertrag. die besagt, alles, was du nicht machen kannst, wo kommt die Klausel her? Die kommt auch aus dem Gesetz, ja? Alles, was du nicht machen kannst, kann einer für dich erfüllen, der über dir steht in der Autorität. Wenn er aber nicht über dir steht in der Autorität, weil du dich ihm nicht unterworfen hast, ja, da können wir nichts machen. Sorry. Keinen neuen Bund für dich. Versteht ihr? Die Funktion dessen, was im Gesetz steht, hat genau geregelt, was wie funktioniert. Warum darf Jesus für dich sterben? Weil es im Gesetz steht. Unter welchen Umständen gilt sein Opfer für dich? Steht im Gesetz. Warum gilt Gnade vor Verurteilung? Steht im Gesetz. Es ist alles legal. Nicht legalistisch, legal. Wenn du gerechtfertigt wirst, wirst du gerechtfertigt werden, weil du nach dem Gesetz gerecht bist. Das heißt, es muss einen gesetzlichen Kontext geben, der dich für gerecht erklärt. Wenn es nicht nach dem Gesetz geschieht, gibt es das nicht. Ich möchte euch einen Text zeigen, der sehr schön ist, auch im Jesaja, aber ein bisschen später, nicht 24, sondern 42. Kapitel 42 im Jesaja sagt uns etwas sehr, sehr Schönes. Vers 21, lest dort mit mir Vers 21. Und zwar steht geschrieben, es gefiel dem Herrn, um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und berühmt zu machen. Was hat Gott gemacht mit dem Gesetz? Und warum hat er es gemacht? Er hat das Gesetz groß gemacht und berühmt. Warum? Damit er seine Gerechtigkeit zeigt. Versteht ihr? Es geht nicht nur um unsere Gerechtigkeit, es geht um Gottes Gerechtigkeit. Woran zeigt sich seine Gerechtigkeit? Seine Gerechtigkeit zeigt sich nicht darin, dass er niemanden umbringt. Dass das nicht einer falsch versteht. Richtig. Woran hat sich denn gezeigt, dass der König Salomo gerecht war? In seinem Urteil. Ja? Also woran wird Gott zeigen, dass er gerecht ist? In seinem Urteil. Versteht ihr? Die Art und Weise, wie Gott sich rechtfertigt, ist nicht dadurch, dass er irgendwelche Gesetze anhält, die außerhalb sich stehen. Es geht ja nicht. Er ist Gott. Alles, was es gibt an Gesetzen, hat er gemacht. Aber die Tatsache, dass er gerecht ist, wird gezeigt an der Art, wie er urteilt und dass jeder in diesem Urteil nachvollziehen kann, warum dieses Urteil gerecht ist. Gab es irgendeinen in Israel, der nicht einverstanden war und gesagt hat, ja, der Salomo, der sieht zwar gerecht aus, aber ich glaube nicht, dass er gerecht ist. Nein, keiner hat das gesagt. Alle haben gesagt, unglaublicher König. Dass er so viel Weisheit hatte und Verständnis, dass er genau bewiesen hat, wer eigentlich schuldig ist in dieser Sache. Obwohl es keine Möglichkeit gab, es zu beweisen. Versteht ihr? Also von der Beweislage her gab es keine Möglichkeit. Aber er hat es trotzdem bewiesen. Wie hat er das gemacht? Er hat die Frau ausgetrickst. Ja? Er hat ein sehr hartes Urteil ausgesprochen. Was ist das harte Urteil? Wer davon isst, der muss sterben. Das ist das harte Urteil. Hat er es ausgeführt oder nicht? Nein, hat er nicht. Darum geht es aber auch gar nicht. Das war deswegen gefällt worden, damit was? Damit offenbar werde, wer schuldig ist und wer nicht. Also nochmal, warum hat Gott gesagt, du sollst nicht essen von diesem Baum oder von diesem? Ha? Damit offenbar wird, wer zu ihm hält und wer nicht. Wer ist gerecht und wer ist nicht gerecht. Warum muss das offenbar werden? Nun, weil es einen gibt mit Namen Satan, beziehungsweise mit Namen heißt er anders, aber das ist ein Titel, der Feind. Der Feind Gottes, der behauptet, dass Gott nicht gerecht ist. Versteht ihr? Und Gott muss zeigen, dass er gerecht ist. Wie macht Gott das? Nun, Gott macht es, indem er sein Gesetz anwendet, seine Prinzipien anwendet und dann offensichtlich wird, dass er eigentlich nicht die Absicht hat, jemanden umzubringen, sondern freizusprechen. Ist es klar? Und wie wird das klar? Die haben alle nicht gewusst, was kommt. Der Salomo sagt, Das Kind soll in der Mitte durchgeschnitten werden und den beiden Müttern gegeben werden. Jeder kriegt eine Hälfte. Was denkt ihr, was die Leute gedacht haben? Der ist jetzt völlig durchgeknallt. Weg. Wehe uns mit diesem König, ne? Ha, und was für ein Ah, als es dann feststand, was er eigentlich vorhatte, ne? Was war das dann? Versteht ihr, was ich meine? Und genauso geht's uns auch. Und das ganze Universum, dieselbe Erlebnis, die schauen alle zu und Gott hat gesagt, hier, klares Urteil. Und wird das durchführen? Nein, er wird Gnade vor Recht gehen lassen. Warum? Weil Gnade im Recht festgelegt ist als die Priorität. Aber nur unter bestimmten Umständen. Und er wird Leute verurteilen und hinrichten. Und wisst ihr, was an der Sache wichtig ist? Es wird uns in der Offenbarung gesagt, dass die Gläubigen, in dem Moment, wo der Herr das Urteil ausführt, also er richtet alle hin, die nicht gläubig sind, werden sie anfangen zu singen zum Lob Gottes und ihn zu loben dafür, dass er ein gerechtes Urteil ausgeführt hat. Ja, wir sagen immer, ja hier Gott, so einen Gott wie im Alten Testament, der sagt, das Volk muss ausgerottet werden, so einen Gott brauche ich nicht. Ja. Wenn offenbar wird, was die gemacht haben, dann werden wir sagen, wieso hat Gott so lange gewartet? Oh, empört werden wir sein, wenn wir feststellen, wie. Wisst ihr, es gibt eine Geschichte dafür in der Bibel. Es gibt eine Geschichte einer Stadt, die verurteilt worden ist, die begnadigt worden ist und dann trotzdem noch verurteilt worden ist. Ninive. Und zwar in Ninive ist es so gewesen, Ninive wird verurteilt und Gott sagt, das geht nicht, was ihr macht und es ist grauenvoll, was ihr macht und dafür gibt es nur eine Strafe. Aber sie bereuen. Sie haben echt bereut. Und wisst ihr, im biblischen Gesetz steht fest, wenn du Reue zeigst, dann musst du unter die Gnade gestellt werden als erstes. Du darfst nicht exekutiert werden. Was passiert jetzt? Und der Prophet ist sauer. Habt ihr das festgestellt? Der Prophet ist unglaublich sauer, was die gemacht haben. Und du lässt es zu. Wie kann sowas sein? Wie kannst du tolerieren, was die gemacht haben? Ruhig, denn durch dasselbe Gesetz wirst auch du gerechtfertigt. 120 Jahre später haben die dieselben Mist nochmal gemacht. Und der Herr schickt wieder einen Propheten zu ihnen, den Propheten Nahum. Und er sagt ihnen wieder das Gericht. Haben sie sich jetzt bekehrt? Nee. Was ist dann passiert? Das Gericht ist ausgeführt worden. Versteht ihr? Also bitte versteht es. Der Herr ist nicht der, der sagt, hey, es muss so passieren. Nein, er spricht das harte Urteil aus. Warum? Weil nur unter den Umständen, dass es ein Urteil überhaupt gibt, gibt es auch Gnade. Versteht ihr? Warum ist Ninive begnadigt worden? Weil es ein Urteil gab. Wenn es kein Urteil gibt, gibt es auch keine Gnade. Klar? Gibt es nicht. Ohne Urteil gibt es keine Gnade. Macht auch keinen Sinn. Also jetzt zu sagen, dass Jesu Tod, die uns begnadigt oder die Gnade gibt, irgendwie das Gesetz auflöst, dann löst es sich selbst auch aus. Das sagt der Paulus auch im Römerbrief. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, sowas. So, geht mit mir ins Neue Testament. Ich will jetzt nicht mehr länger zögern. Ich gehe mit euch in den Römerbrief und wir schauen uns ein paar Texte an. Der Römerbrief macht nämlich eine ziemlich klare Erklärung, wie das funktioniert. Das lasst mich nur kurz. So. So, das Erste, was ich lesen möchte mit euch, ist das im Kapitel 2. Und zwar ist es so, im Kapitel 1 beschreibt er, dass jeder Mensch, ob er nun Israelit ist oder nicht, kennt Gott eigentlich und hat in seinem Herzen trotzdem ein Gesetz. Ein Gewissen, ja? Also das ist das Erste, was er festlegt. Jeder hat irgendein Gesetz. Die einen haben die Tora. Und die anderen, die haben nicht die Tora, aber sie haben das Gesetz ihres Gewissens, ja? Also irgendein Gesetz hat jeder. Das ist, was im ersten Kapitel festgelegt wird. Und jeder Mensch hat das. Keiner kann sich entschuldigen und sagen, ich wusste nichts davon. Was? Ich wusste nicht, dass man niemanden umbringen darf. Echt nicht. Es gibt keinen Menschen, der das nicht weiß. Versteht ihr, was ich meine? Also, das ist das Erste, was er festlegt. Und dann fängt er an im zweiten Kapitel ab Vers 12. Die ohne Gesetz gesündigt haben, also die jetzt kein Gesetz hatten. Also er spricht jetzt von welchem Gesetz? Torah, die fünf Bücher Mose, die das Gesetz, das Schriftliche, was Gott uns offenbart hat, durch Propheten, nicht haben. Wenn die sündigen, was ist dann? Dann gehen sie auch ohne Gesetz verloren. Und die, die unter dem Gesetz gesündigt, also die haben die Tora, die Israeliten, die jetzt gegen die Tora verstoßen, die werden nach der Tora verurteilt. Wie werden die anderen verurteilt? Nach dem, was sie wissen. Wenn er weiß, ich soll nicht töten und bringe jemanden um, ein Problem. Und ihr könnt nachschauen in den Propheten, die Propheten kommen zu Israel und sie sagen, ihr habt die Sabbate verändert, ihr habt die Sabbate nicht gehalten, das und das gemacht und so weiter. Alles nach dem Gesetz. Es gibt keine einzige Botschaft an Tyrus oder an Edom oder irgendein anderes Volk, wo drin steht, du hast die Gebote nicht gehalten. Aber da steht drin, ihr habt eure Armen übervorteilt. Da steht drin, ihr habt ein ungerechtes Gesetz aufgestellt. Da steht drin, ihr unterdrückt die Armen. Ihr lasst die Witwen allein. Versteht ihr, was ich meine? Das steht drin. Weil das weiß jeder, dass das nicht gerecht ist. Versteht ihr, was ich meine? Das weiß jeder, dass das nicht gerecht ist. Wieso passiert das bei euch? Darum seid ihr verurteilt. Das wussten die Edomiter auch. Die brauchten dazu die Tora nicht. Also habt ihr jetzt verstanden, wovon er spricht hier? Also er spricht von Funktion des Gesetzes, da wo es ein definitives Gesetz gibt und da wo es nur das Gewissen gibt. Wie wendet Gott es an? Er wendet beides an. Und dann erklärt er es ein bisschen weiter, sagt, denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, also die Tora gehört haben, sondern die das Gesetz befolgen, die sollen gerechtfertigt werden. Also ein Heide, der versucht, seinem Gewissen zu gehorchen, ist besser als ein Jude, der die Tora kennt, aber nichts tut von dem, was da steht. Weiter. Denn wenn die Heiden, die doch das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie sich, die das Gesetz nicht haben, also keine Tora, sie sind sich selbst ein Gesetz. Sie haben ein Gesetz in sich. Warum haben sie ein Gesetz in sich? Kapitel 1 erklärt es, weil sie von Gott gekommen sind. Deswegen haben sie einen Teil von Gott in sich. Jeder Mensch hat das. Jeder Mensch hat Moral. Auch die, die nicht mal an Gott glauben, haben Moral, weil die auch von Gott sind, ob sie es glauben oder nicht. Sie haben dieses Gewissen, was ihnen sagt, das ist okay, das ist nicht okay. Und der Atheist, der sich auflehnt gegen die Bibel und sagt, den Gott, der ist moralisch empört, ja? Auf welcher Moral basiert denn das? Nicht auf Atheismus, da gibt's keine. Versteht ihr? Sondern auf seinem Herzen. Und wer hat das da reingelegt? Ja, auch Gott. Und jetzt lest weiter. Da sie ja beweisen, dass des Gesetzes Werk, also was richtig ist, in ihre Herzen geschrieben ist, was sie auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, also wenn sie sich selber richten, welche sich untereinander verklagen oder entschuldigen. Also entweder ein schlechtes Gewissen oder ein gutes Gewissen. Ja? Gut. Und dann sagt er Folgendes, und das ist jetzt der Kern, die Verbindung zu dem, was eigentlich, wo er hin will. Ja? Das wird an dem Tage offenbar werden, dass da Gott das Verborgene der Menschen rechten wird. Also wann? Es gibt ein Gottesgericht, nicht? Und da wird er offenbar machen, was in den Herzen der Menschen war, ob sie gläubig waren oder nicht. Jeder hat ein Gesetz gehabt. Was haben sie Bezug auf dieses Gesetz getan? Haben sie gesündigt oder nicht? Der Heide wie der Heide, ohne Gesetz. Aber nach dem Gesetz seines Herzens. Und dann sagt er, wenn du dich aber einen Juden nennst, und du verlässt dich darauf, dass du die Tora hast und du rühmst dich, dass du Gott kennst. Und du weißt seinen Willen und verschiedenartige Dinge. Und du kannst du verstehen und du bist im Gesetz unterrichtet. Du kennst dich in der Tora aus. Und jetzt pass mal auf, wo er hingeht, ja? Jetzt geht es noch viel weiter. Wenn du dir zutraust, nicht nur, dass du die Tora kennst, sondern dass du ein Leiter der Blinden bist, ein Licht in der Finsternis. ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der Inbegriff der Erkenntnis, merkt ihr schon, ne? Inbegriff der Erkenntnis. Es gibt keinen, der das Gesetz kennt wie du. Und dann sagt er, nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Du predigst, man sollte nicht stehlen, du stiehlst selbst. Man sagt, man sollte nicht Ehe brechen. Du brichst selbst die Ehe, du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Also egal, ob du die 10 Gebote nur kennst als Grundprinzipien, wo du sagst, ich bringe keinen um, ich lüge nicht und so weiter, ja. Oder ob du die ganze Tora kennst. Spielt keine Rolle, was du kennst. An dem, was du kennst, wirst du gerichtet. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, ich kenne alles. Ich kenne mich super im Gesetz aus. Ich kann dir genau sagen, was erlaubt und was verboten ist. Das ist genau, was Jesus gemeint hat mit der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Aber jetzt guck mal im nächsten Kapitel. Römer Kapitel 3. Und zwar ab Vers 19. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Erster Teil von Kapitel 3 sagt was über die bösen Menschen, wie die sind und so. Sie werden beschrieben. Und dann kommt im Kapitel 3, Vers 19. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, also die Tora, sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Was ist also eines der Dinge, die das Gesetz vollbringt? Es verurteilt jeden von uns. Wie funktioniert es? Das Gesetz steht da und es sagt, das ist korrekt, das ist nicht korrekt, diese Linie hast du übertreten, deshalb wirst du folgenderweise verurteilt. Klar oder nicht? Das ist der erste Punkt. Und bitte versteht das, auch hier beim der Paulus, der erklärt es auch nicht anders, als es im Alten Testament ist, zuerst wirst du verurteilt, dann wirst du freigesprochen. Also du wirst, jeder wird verurteilt, jeder. Ob du Jude bist oder nicht, du wirst verurteilt. Die einen nach dem Gesetz, nach der Tora, die anderen nach seinem Gewissen, aber alle werden verurteilt. Und keiner kann sagen, weil es wird ihnen den Mund verstopft, ja? Keiner kann sagen, ich bin unschuldig. Ja? Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor ihm gerecht werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also sie haben jetzt das Gesetz und ich kann sagen, hey, ich habe die Tora. Was kannst du in der Tora erkennen? Du kannst die Definition der Sünde sehen. Du kannst sehen, was ist Sünde, was ist richtig, was ist falsch. Reicht es nicht, nach dem Gewissen zu gehen? Für einige Gesetze reicht es nicht. Also den Sabbat kriegst du da nicht raus. Versteht ihr, was ich meine? Zum Beispiel. Man könnte sich denken, okay, es ist gut, niemanden umzubringen, es ist gut, nicht zu stehlen und nicht zu lügen und diese ganzen Sachen, aber den Sabbat zu halten, versteht ihr? Also nicht für alles. Aber es steht hier, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun aber ist, und jetzt, nun aber ist außerhalb des Gesetzes, also nicht das Gesetz, ist die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden. Jetzt haben wir aber gewusst, das Gesetz wurde groß gemacht, damit die Gerechtigkeit groß ist. Klar oder nicht? Haben wir doch gelesen im Jesaja. Könnt ihr euch erinnern? Okay, was meint er jetzt hier? Seid außerhalb vom Gesetz. Ja, na, es ist nicht ein Akt des Gesetzes, dass dieses geboren wird. Versteht ihr? Es ist nicht im Gesetz festgeschrieben, dass Jesus geboren werden muss. Ja? Aber er wird geboren. Das ist nicht ein Akt des Gesetzes. Auch nicht mal mehr der Naturgesetze. Warum nicht? Er ist aus einer Jungfrau geboren. Versteht ihr? Es hat nichts mit Gesetzmäßigkeiten zu tun. Er ist einfach da als Phänomen. Jesus ist da. Und jetzt passt mal auf, wie er weiterredet. Nun ist aber außerhalb von Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Also von haben eigentlich das Gesetz und die Propheten geredet die ganze Zeit? Ja, von Jesus natürlich. Und Jesus ist der Inbegriff der Gerechtigkeit. Er demonstriert, was es heißt, wirklich gerecht zu sein. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes, veranlasst durch den Glauben an Christus für alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Er spricht hier von der Tatsache, dass die Juden oder Nichtjuden, ob sie Gesetz haben oder nicht, alle gesündigt haben. Haben wir ja vorher gelesen. Alle werden verurteilt. Keiner kann sagen, ey, ich bin unschuldig. Ja? Aber in der Situation, wo wir alle schuldig sind und alle schuldig sind vor dem Gesetz, da stehen wir vor Gott und Gott sagt, außerhalb von irgendeinem Gesetz, ich gebe euch meinen Sohn. Musste er oder nicht? Er musste nicht, er durfte. Versteht ihr? Deswegen steht es außerhalb des Gesetzes. Es steht nicht im Gesetz geschrieben, dass der Vater bezahlen muss für die Tochter. Er kann auch sagen, Tochter, du darfst selber bezahlen. Du hast dich in den Mist reingeritten, du darfst wieder rauskommen. Aber er darf für sie eintreten. Versteht ihr? Also hat er das Gesetz nicht übertreten, wenn er den Sohn schickt. Versteht ihr? Er hat es eingehalten. Aber er musste es nicht tun. Es war nicht gesetzliche Verpflichtung Gottes, dass er dir vergibt. Es ist nicht seine Obligation. Warum macht er es trotzdem? Das oberste Gesetz ist, dass er liebt. Das ist das, woraus alles hervorkommt. Und jetzt macht er es, indem er was macht? Indem er uns ein Modell schickt, wie alles funktioniert. Und das schickt er uns in Jesus. Jesus ist da, Jesus zeigt, was ist gerecht, was ist ungerecht. Besser als das Gesetz. Heißt es jetzt, dass das Gesetz nicht gut ist? Nein, das Gesetz ist vollkommen und gut. Sagte Paulus selber. Nicht auf die Idee kommen, das Gesetz war nicht gut. Das Gesetz ist gut, das Gesetz kann uns bloß nicht rechtfertigen. Also musste er außerhalb des Gesetzes kommen und er ist da als Phänomen und ich muss mich mit ihm konfrontieren. Und er steht jetzt vor mir als das Modell der Gerechtigkeit, auf das das Gesetz schon hingewiesen hat, auf das die Propheten hingewiesen haben. Alle haben das vorausgesagt. Jetzt ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt, alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes, sodass sie gerechtfertigt werden, ohne Verdienst, durch die Gnade mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Okay, jetzt lest mal weiter. Ihn hat Gott zum Sühnopfer verordnet durch sein Blut. Das ist jetzt nach dem Gesetz. Er ist außerhalb des Gesetzes gekommen, aber er hat innerhalb des Gesetzes agiert. Was hat er gemacht nach dem Gesetz? Er hat ein Sündopfer gebracht. Durch sein Blut, für alle, die glauben, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Warum darf er das? Steht im Gesetz. Versteht ihr? Du hast gesündigt, wie wirst du gerechtfertigt? Nach dem Sündopfer. Was hat er gebracht? Ein Sündopfer. Versteht ihr? Okay, was ist der nächste Schritt? Schaut mal rein. Sündopfer fordert durch sein Blut für alle, die glauben, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Woran zeigt er seine Gerechtigkeit? Dass er das Gesetz anwendet, um dich gerecht zu machen. Dadurch zeigt er seine Gerechtigkeit. Wegen der Nachsicht mit den Sünden. Auch da zeigt er seine Gerechtigkeit, denn es steht im Gesetz, du sollst Gnade vor Recht gehen lassen. Versteht ihr? Zuerst das Gesetz der Gnade, dann das Gesetz der Verurteilung. Steht alles im Gesetz. Seht ihr nicht, wie gerecht er ist? Der hat alles genau nach dem Gesetz gemacht und hat dir trotzdem dir Gnade gegeben. Obwohl du sie nicht verdient hast, du hast es nicht erfordern dürfen, du hast nach dem Gesetz kein Recht drauf zu pochen und zu sagen, ich will Gerechtigkeit haben. Ich will Vergebung haben. Das steht dir nicht zu, Vergebung. Nach dem Gesetz. Versteht ihr? Er ist uns außerhalb des Gesetzes gegeben worden. Aber er hat nichts außerhalb des Gesetzes getan. Er hat alles nach dem Gesetz getan. Was hat er gemacht, um dich zu rechtfertigen? Er hat das Sündopfer gebracht, weil das stand da. Wenn du rechtfertigt werden musst, dann musst du Sündopfer bringen. Ja oder nein? Hat er erfüllt? Ist das jetzt Mitzvot oder Chuk? Ein Gebot. Du sollst opfern und du sollst das. Versteht ihr? Er hat alles erfüllt, nicht nur die Verbote, sondern auch die Gebote und die Gerichte. Er hat alles genau erfüllt, was Gott gemacht hat. Alles. Das ist das, was wir nie konnten. Zur Erweisung, und das ist jetzt der Kerntext, ja? Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit. Was hat er dadurch bewiesen? Seine Gerechtigkeit. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen der Nachsicht mit den Sünden, die zuvor geschehen ist, unter der göttlichen Geduld. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, damit er selbst gerecht sei und zugleich durch seine Gerechtigkeit den rechtfertigt, der aus dem Glauben an Jesus ist. Warum? Na, der steht jetzt unter dem Gesetz der Gnade. Es steht aber auch unter dem Gesetz. Aber nicht unter demselben. Versteht ihr? Ist nicht dasselbe Gesetz. Wo kann sich jetzt irgendeiner rühmen, bitte? Na, keiner. Das ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Jetzt spricht er von den Teilen des Gesetzes, ja? Durch welches Gesetz wird es ausgeschlossen, dass er sich rühmen kann? Durch das Gesetz der Werke? Nee, Werke kann keiner machen, die ihn gerechtfertigen könnten. Es gibt nämlich im Gesetz keine Vorschriften, die sagen, du hast was Böses getan, wenn du jetzt das andere tust, dann wirst du jetzt wieder gesund. Das geht nicht. Gibt es nicht im Gesetz, versteht ihr? Also durch das Gesetz der Werke, das im Gesetz steht, gibt es keinen Ausweg aus der Sünde. Versteht ihr, was ich meine? Und dann sagt er, aus welchem Gesetz? Ja, und das gibt es aber auch im Gesetz. Und das Gesetz des Glaubens sagt, Präzedenzfall Abraham bitte. Abraham ist gerechtfertigt worden durch den Glauben. Hat er sich jetzt an ein anderes Gesetz gehalten als wir oder wie? Nee, es ist dasselbe Gesetz, das versteht ihr? Es sind nur verschiedene Teile vom Gesetz. Und er sagt ja ganz klar, nicht der Teil, der spricht über was du tun sollst, hat dich gerechtfertigt. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du jetzt irgendeinen Chuk übertreten hast, was viel schlimmer ist als alle Mitzvot, als alle Gebote, die Gott gegeben hast, und du fängst jetzt an, strengstens alle Gebote einzuhalten und du machst alles, was Gott sagt, kannst du gerechtfertigt werden? Nein, es steht nämlich nicht im Gesetz so. Das ist genau, was er sagt. Du hast irgendwas versündigt gegen Gott, du bist in der Sünde. Du kannst nicht gerechtfertigt werden, indem du gerecht wirst, selber. Du kannst es nicht. Das Gesetz erlaubt es nicht. Versteht ihr? Das Gesetz bietet diesen Ausweg nicht. Das Gesetz sagt nicht, du hast was Schlechtes getan, jetzt musst du was Gutes tun, dann ist alles wieder gut. Wir hatten diesen Schwachsinn erfunden. Genau. Und die katholische Kirche hat das gleich mit integriert und dann darfst du bezahlen für einen guten Zweck, für die Kirche oder was auch immer, dann bist du freigesprochen. Der Paulus sagt im Neuen Testament, dass das nicht geht. Im Römerbrief, wo es über die Gnade redet, sagt er, dass es nicht geht. Im Gesetz über die Werke, die du tun sollst, gibt es keinen Ausweg aus der Sünde. In welchem Gesetz gibt es den Ausweg aus der Sünde? Das im Gesetz feststeht. Im Gesetz der Gnade. Im Gesetz des Glaubens. Du glaubst, dass der Priester dich freisprechen wird, dann geh zum Priester und sag ihm, er soll dich richten. Klar? Steht im Gesetz. Also wie wirst du jetzt gerecht? Durch das Gesetz oder nicht durch das Gesetz? Du wirst gerecht durch das Erfüllen des Gesetzes, aber nicht dein Erfüllen, weil du kannst nichts machen. Sondern durch sein Erfüllen des Gesetzes. Versteht ihr jetzt, warum es aus dem Glauben ist? Du wirst immer gerechtfertigt durch das Erfüllen eines Gesetzes. Aber es ist nicht dein Erfüllen, das dich rechtfertigen kann, denn du bist jetzt schon verurteilt. Also was ist jetzt die Lösung? Kapitel 4. Er sagt jetzt, Abraham ist auch nicht aus dem Fleisch gerechtfertigt worden. Er hat es nicht erlangt nach dem Fleisch. Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, dann hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Vers 2. Warum nicht vor Gott? Weil nach dem Gesetz geht es nicht, nach den Werken gerecht zu werden. Ja? Und dann steht weiter, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Das ist, was das Gesetz sagt. Er zitiert aus dem Gesetz. Und dann sagt er was? Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht als Gnade angerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Das warst du sowieso schuldig. Also jetzt hast du die Schuld bezahlt, die andere hattest du nicht bezahlt. Ist es dadurch jetzt in Ordnung, dass du alle anderen Schulden bezahlt hast? Nee, sorry, funktioniert so nicht. Ja? Er spricht auch von David hier als Beispiel. Ja? Weil er nimmt jetzt die Mishpatim, also die Anwendungen des Gesetzes, wo Gott gerichtet hat und wie hat er gerichtet. Und er zeigt an ihnen auf, wie Gottes Gesetz angewendet wird. Und er zeigt an dem Beispiel David aus, an welchen Gott Gerechtigkeit anrechnet ohne Werke, weil auch der David nicht gerecht war durch Werke. Selig sind die, welche, und jetzt zitiert aus dem Psalm von David, ne, welchen die Übertretungen vergeben sind und deren Sünden zugedeckt worden sind. Geht das nach dem Gesetz? Das geht. Dass du gerecht wirst, weil du etwas Gutes tust, das geht nicht. Aber dass deine Sünden zugedeckt werden, nach dem Gesetz geht. Also versteht ihr, das ist alles Erfüllung des Gesetzes, das ist alles legal. Aber nicht legalistisch. Ist nicht dasselbe. Und dann geht er später ins Detail und erklärt, das Gesetz gilt für dich so lange, das Testament gilt für dich so lange als Frau, bis der Mann tot ist. Und dann bist du frei. Ist das klar? Also er erklärt das dann, also ich fasse jetzt zusammen, was im restlichen Römerbrief noch drin steht. Ich werde es nicht in alle Details reingehen, sonst sind wir nicht mehr fertig, Aber um es kurz zu machen. Er erklärt jetzt, wenn das Gesetz für dich gilt und es hat dich verurteilt, muss Folgendes passieren. Das Gesetz hat dich verurteilt, du musst sterben. Das geht nicht anders. Wenn du aber stirbst, nach dem Gesetz macht dich der Tod frei von dem alten Bund. Klar oder nicht? Was jetzt bedeutet, wenn du jetzt einen neuen Bund machst, du hast kein Problem mehr mit der Sünde. Du bist der Sünde nichts mehr schuldig. Das könnt ihr alles in Kapitel 7, 8 lesen. Ja? Der aus dem Glauben, aus dem Geist neu geboren ist, der hat mit der Sünde nicht dasselbe Problem wie der andere. Warum nicht? Er wird ja nicht gerechtfertigt dadurch, dass er brav ist. Versteht ihr? Wie werden wir gerechtfertigt? Wenn wir alles tun, was Gott sagt, werden wir dann gerecht? Nee. Werden wir alles tun können, was er sagt? Auch nee. Wir können alle Verbote einhalten. Wir können aber nicht alle Gebote einhalten. Wir können nicht alle Aufträge Gottes perfekt erfüllen. Das geht nicht. Es kann nur einer, der ohne Sünde ist. Wenn wir ohne Sünde wären, könnten wir es vielleicht auch. Aber wir sind es nicht. Wir sind in Sünde geboren. Da gibt es keinen Ausweg. Was muss mit uns passieren, damit wir dieses Problem nicht mehr haben? Und dann sagt er, wer wird mich erlösen aus diesem verfluchten Existenz, wo ich geboren bin und ich kann aus der Falle der Sünde nicht raus? Wer wird mich erlösen? Na, der gekommen ist und der die Gerechtigkeit Gottes gezeigt hat. Der wird mich erlösen.
Ich habe eine Frage.
Bitte.
Und zwar, du kennst ja bestimmt Hesekiel
18. Ja.
Spricht er da von Christus? Weil er spricht hier von einem Menschen, der eben dann umkehrt, dann gerecht. Zum Beispiel da, ne, der Vers 9. Wenn er in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und gewissenhaft befolgt, dann solcher ist gerecht.
Das wird
Leben, spricht Gott der Herr. Das ist jetzt das.
Genau. Das ist genau das Gesetz, was erwähnt wird aus den fünf Büchern Mose, was auf Jesus hinweist. Wenn einer kommt, der das Gesetz genau einhält, der wird gerechtfertigt durch das Gesetz. Das bist aber nicht du oder ich. Wer ist es? Jesus Christus ist es. Könnten wir das auch? Ja, wenn wir nicht in Sünde geboren wären, könnten wir es theoretisch, aber wir sind in Sünde geboren, da gibt es keinen Ausweg. Da gibt es nur einen Ausweg, wie der Römerbrief beschreibt. Du musst sterben und neu geboren werden. Und für die neu geboren sind, da gibt es das Problem nicht mehr, dann geht's. Und dann sagt er auch, wenn ich mit Christus bin, dann kann ich alles. Es gibt kein Problem mehr für mich. Das gibt's nicht mehr, das Hindernis, ich kann das Gesetz nicht erfüllen, das gibt's nicht. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt kein Gebot und kein Verbot und kein Gesetz und kein Gericht Gottes, was im Gesetz feststeht, was dir unmöglich wäre zu erfüllen. Aber in unbekehrtem Zustand, wenn du nicht unter der Gnade stehst, kannst du es erfüllen, bis du nicht mehr willst, da gibt es keinen Ausweg. Du bist immer noch in der Falle. Versteht ihr? Also der Mechanismus des Gesetzes befreit uns. Aber es ist nicht unsere Erfüllung des Gesetzes, die uns befreit, sondern seine. Er ist gerecht. Und auch dort übrigens im Hesekiel, da steht nicht Torah, sondern da werden die einzelnen Elemente aufgezählt. Die Gebote, die Verbote und die Gerichte Gottes werden dort aufgezählt. Und die alle hat Jesus erfüllt. Hat er nicht? Ja doch, hat er. Wir nicht, aber er. Und weil er sie erfüllt hat und nach dem Gesetz hat er uns gerechtfertigt, nach den Möglichkeiten des Gesetzes, steht im Neuen Testament auch geschrieben, wenn du bereust und du bittest um Vergebung, dann ist er treu und gerecht, um dir zu vergeben. Ach, ich dachte, er lässt die Gerechtigkeit weg, damit er mir vergeben kann. Nee. Ich möchte euch mit einem Bild abschließen, wenn du schon Hesekiel erwähnt hast. Im Hesekiel am Anfang gibt es ein Bild. Ein Bild über den Thron Gottes. Der Merkava, der Thronwagen Gottes. Und dann sieht der Prophet ein Bild von den Wesen, die ich jetzt nicht weiter beschreiben will, und eine blaue Platte wie Glas, auf der der Thron steht. Was ist die blaue Platte? Das war im Heiligtum so, ne? Im Heiligtum stand die Bundeslade. In der Bundeslade ist das Gesetz. Über der Bundeslade ist der Thron Gottes, der Gnadenstuhl, wie er genannt wird. Der Thron Gottes basiert auf einer Sache, denn es steht geschrieben, der Herr hat um seiner Gerechtigkeit willen das Gesetz groß gemacht und herrlich. Er sitzt da drauf. Versteht ihr, seine ganze Herrschaft basiert auf diesem Rechtssystem. Ist es klar? Warum ist dieses Rechtssystem das perfekte Rechtssystem? Weil es erlaubt Gnade, aber es erlaubt niemanden, sich selbst zu rechtfertigen. Wenn du schuldig bist, musst du gerechtfertigt werden von einem außerhalb dir, der über dir steht in der Autorität. Du musst durch jemand anders gerechtfertigt werden. Es gibt keinen anderen Ausweg. Nach dem Gesetz. Und so stehen wir alle vor dem Gesetz in gleicher Schuld. Ob wir gläubig waren oder nicht, ob wir die Bibel kannten oder nicht, wir stehen alle verurteilt vor ihm. Und keiner von uns kann sagen, ich fange von heute an alles brav zu machen und dann werde ich gerecht. Sorry. Du kannst der heiligste Mensch der Welt sein, du wirst nicht gerecht. Du bist verurteilt, du wirst sterben für die Sünde, die du getan hast vorher. Wie gibt es den Ausweg? Es gibt nur einen Ausweg und den hast du nicht nach Gesetz verdient. Der ist außerhalb des Gesetzes gegeben worden und das ist Jesus Christus. Versteht ihr? Den könnt ihr euch nicht verdienen. Aber den hat Gott euch geschenkt. Und der hat jetzt alle Gesetze erfüllt und durch das Gesetz und durch die Möglichkeiten des Gesetzes dich gerechtfertigt. Und dann stehst du da und sagst, okay, jetzt verstehe ich es. Ich kann nichts tun, um gerecht zu werden. Versteht ihr? Aber der Herr kann alles tun. Er kann alles tun. Er kann auch alles in mir tun. Alles, was ich nicht tun kann heute. Du sagst, ich kann die Gesetze nicht halten, das stimmt nicht. Mit Jesus können wir alles. Können wir das auch mit Paulus sagen? Mit Jesus können wir alles? Wir können über Berge springen? Ja? Also, es war ein sehr schweres Thema und ich habe versucht, sehr, sehr dicht zusammenzupacken, aber es ist trotzdem ein wenig ausgedehnter geworden, als ich gewollt habe. Aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Das Grundprinzip des Gesetzes ist nicht gewesen, von Anfang an nicht gewesen, dass Gott uns verurteilen will. Ja? Sein Grundprinzip ist, er möchte uns führen. Er gibt uns Gebote, damit wir nicht in die Falle geraten. Ja? Nicht damit er uns erwischt, weil wir es nicht gemacht haben. Aber er hat uns auch Verbote gegeben, wo er gesagt hat, das geht nicht. Und wir alle haben diese Linie überschritten. Wir alle sind schuldig geworden. Wir alle sind Sünder. Und wir stehen vor Gott in Wehrlosigkeit und ohne Rechte. Und trotzdem wir keine Rechte hatten, zeigt er seine Größe und seinen schönen Charakter. Nicht nur darin, dass er Gerechtigkeit immer einhält, sondern dass er auch da, wo wir keine Rechte mehr haben, uns welche gibt. Und er stellt sich hin und sagt, ich bin der Priester, ich werde dich richten und ich werde dich auch befreien. Aber du musst dich unter mein Gericht stellen. Vertraust du mir? Wenn du Gott vertraust, lass dich von ihm verurteilen, lass dich von ihm rechtfertigen und lass dich von ihm erlösen. Das ist der einzige Ausweg. Möge der Herr mit euch sein. Amen. Herr, wir möchten uns vor dir beugen und dir danken für dein Gesetz. Wir danken dir für das Licht, das du gegeben hast in dieser Dunkelheit, dass du uns orientieren möchtest, dass wir wissen, was ist gut, was ist schlecht in deinen Augen. Aber Herr, wir wissen, dass wir alle schuldig sind vor deinem Gesetz, dass wir alle zu klein sind. Wir bitten dich, Herr, dass du uns Gnade gibst, so wie du es versprochen hast durch Jesus Christus. Wir haben es nicht verdient und wir haben kein Anrecht darauf, aber du hast deine Liebe und Gnade bewiesen, dadurch, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, dass er stirbt für uns. Wir danken dir, Herr, dass du das Urteil von uns genommen hast und auf ihn gelegt hast. Wir danken dir, Herr, dass du durch ihn alles erfüllt hast, was zu erfüllen war im Gesetz. Und wir bitten dich, Herr, dass du das neue Leben, das du uns geben möchtest, in uns wahrmachen kannst. Du hast uns Wollen geschenkt, gib uns auch das Vollbringen. Wir danken dir, Herr, dass deine Gnade in uns bewirken kann, was das Gesetz nicht bewirken konnte. Die Rechtfertigung aus dem Glauben. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.